SWR 2 Tandem.
Mit Martina Kögel. Schönen guten Abend. Studium für alle, egal wie der finanzielle Background aussieht. Vor 50 Jahren wurde das BAföG eingeführt und wurde gefeiert als Meilenstein in Sachen Chancengleichheit. Heute ist das BAföG in der Midlife Crisis. Neueste Zahlen zeigen, mehr als die Hälfte der Studierenden stellen nicht mal mehr einen Antrag. Dabei ist der Bedarf nach finanzieller Unterstützung groß. Zu viel Bürokratie, zu geringe Fördersätze, Regularien, die kaum einer noch durchblickt und selbst die alles verstehen, räumen ein. So wie das BAföG jetzt ist, geht es an der Lebenswirklichkeit von immer mehr Studierenden vorbei. Das alles wollen wir uns in dieser Stunde genauer angucken, zusammen mit dem Journalist Armin Himmelrath, spezialisiert auf Bildungsfragen. Und wir wollen auch Ihre Erfahrungen mit dem BAföG hören. Rufen Sie gleich an, 07221 2000 ist die Nummer. Jetzt aber erstmal zu meinem Gast. Schönen guten Abend, Herr Himmelrath.
Guten Abend, Frau Kögel, grüße Sie.
Sie haben Sozialwissenschaften und Germanistik studiert in Wuppertal. Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre war das, glaube ich.
Jo, so alt bin ich schon.
Und Sie haben kein BAföG gekriegt, waren trotz Dreierschwestern nicht berechtigt. Wie haben Sie Ihr Studium finanziert?
Ja, das hatte bei mir damit zu tun, dass mein Vater relativ gut verdiente und meine Schwestern alle jünger sind. Das heißt, die waren noch in der Schulausbildung. Das ist zwar grundsätzlich so, dass man das hätte anrechnen können, aber mein Studium fiel dann in eine Zeit, die im Nachhinein so als BAföG-Kahlschlag bezeichnet wird. Damals gab es eben BAföG nur mit sehr starken Restriktionen. Es musste komplett zurückgezahlt werden. Das hat sich mittlerweile auch wieder geändert. Mhm. Also es war nicht so besonders attraktiv zu dieser Zeit, BAföG für mich zu beantragen. Ich habe stattdessen gejobbt, unter anderem journalistisch, habe Texte geschrieben, habe ein bisschen Radio gemacht und bin dann auf diese Art und Weise durchs Studium gegangen. Es hat natürlich ein bisschen länger gedauert. Also das Jobben kostete Zeit. Und ich lag da also dann doch deutlich über der Regelstudienzeit.
Alles Problemfelder, die wir noch ansprechen werden im Laufe der Sendung. Wie war das in Ihrem Umfeld bei Ihren Kommilitonen? Wie haben da viele BAföG gekriegt damals?
Ja, es war tatsächlich so eine Zeit, in der an der Uni so um mich rum jedenfalls gefühlt sehr viele Menschen waren, die eben aus Elternhäusern kamen, die sich das noch etwas weniger leisten konnten, als das bei mir der Fall war. Und da war es durchaus üblich, BAföG zu haben. Und ich erinnere mich so an Diskussionen, dass wir darüber gesprochen haben und ich dann sagte, ich bekomme keinen BAföG und dann echt, wie machst du das? Boah, du hast aber reiche Eltern. Also das war schon eine Sondersituation zu dem Zeitpunkt und alles, was ich so höre, war es die Jahre davor sogar noch stärker so. Also wenn man mit BAföG-Empfängerinnen und Empfängern der 70er und 80er Jahre spricht, die sagen wirklich die Reihe durch, ja, das war Standard, das war der Normalfall, dass Menschen BAföG bekamen.
Aktuell erleben Sie das Ganze von der anderen Seite. Zwei Ihrer Kinder sind an der Uni gleichzeitig wieder ohne BAföG. Fühlen Sie sich ungerecht behandelt?
Nein, ich fühle mich überhaupt nicht ungerecht behandelt, weil tatsächlich glücklicherweise die finanzielle Situation bei uns so ist, dass das eben möglich ist, dass die Kinder studieren und dafür eben auch kein BAföG beantragt werden müsste. Trotzdem ist es auch so, dass auch meine Kinder nebenher Geld dazu verdienen und das ist eine Variante, der man ja durchaus auch was abgewinnen kann, so im Sinne von, das ist dann der Lebenskontakt, den man während des Studiums hat, also ein bisschen zu jobben, sich ein paar Euro, es müssen ja jetzt nicht 800 oder 1000 Euro im Monat sein, aber doch ein bisschen was dazu zu verdienen, das ist vielleicht eine ganz gute und auch machbare Balance, möchte ich mal sagen.
Bei mir ist der Bildungsjournalist Armin Himmelrath und wir wollen auch Ihre Erfahrungen hören. War das BAföG für Sie ein Segen oder wurde Ihr Antrag abgelehnt und Sie wissen bis heute nicht warum? Wie haben Sie stattdessen Ihr Studium finanziert? Rufen Sie uns an, 07221 2000 ist die Nummer. Armin Himmelrath, 1971 ist das BAföG an den Start gegangen. Unter Bundeskanzler Willy Brandt war das damals. Was war damals das Anliegen, das Ziel?
Wenn man das so richtig nachverfolgt und sich zum Beispiel alte Bundestagsreden anschaut oder Diskussionsrunden, die es noch in den Archiven gibt, dann spürt man eigentlich in diesen Debatten über Bildung, die zu der Zeit geführt wurden, dass da so ja ein ganz großes Gemeinschaftsgefühl im Grunde sich breit machte. Also etwas, was man vielleicht so ein bisschen altmodisch mit Solidarität bezeichnen könnte. Wir hatten ja so ab Ende der 60er Jahre tatsächlich das, was man die Öffnung des Bildungssystems nennen kann. Also es wurde darüber nachgedacht, wie bekommen wir mehr Menschen in Bildungsinstitutionen und auch in weiterführende Bildungsinstitutionen rein. So allzu viele Unis gab es nicht, Fachhochschulen gab es noch gar nicht zu dem Zeitpunkt, pädagogische Hochschulen gab es, Ingenieurhochschulen, und da war so eine Aufbruchsstimmung, dass man sich sagte, im Grunde, wir wollen in diese Bildung, in dieses Bildungsfeld hinein. Und das Schlagwort damals war bildungsferne Landschaften und bildungsferne Schichten eben mit Bildung zusammenzubringen. Klingt heute vielleicht so ein bisschen arrogant und vermessen, aber das war damals die Idee, und das führte eben dazu, dass man einerseits das Hochschulsystem ausbaute, also die Fachhochschulen sind eben auch 1971 gegründet worden und an den Start gegangen, und das ist eben kein Zufall, dass zum selben Zeitpunkt dann auch über Studienfinanzierung geredet wurde und darüber, wie man Menschen, die das vielleicht von Haus aus nicht so aus der Portokasse bezahlen können, wie man denen es eben ermöglicht, auch in ein Studium hineinzugehen.
Also damals war die Gesellschaft dafür, dieses Geld für eine breitere Bildung und akademische Bildung vor allem zu investieren.
Ja, genau. Das war die Stoßrichtung, in die es ging. Und da wurde auch sehr klar gemacht, ja, das ist Gemeinschaftsaufgabe. Und deshalb wurde das BAföG ja auch so gestaltet, wie es eben gestaltet ist, als Sozialleistung. Das war keine milde Gabe, die da verteilt wird oder was irgendwie so nach Gutdünken rausgegeben wird, das Geld, sondern das ist eine Sozialleistung, auf die man unter bestimmten Dingen Anspruch hat. Und das unterscheidet das BAföG eben ganz stark vom vorherigen Modell, dem sogenannten Honnefer-Modell. Das war im Grunde so eine Stipendiengewährung an besonders gute Studierende oder Schülerinnen und Schüler, die dann anschließend studierten. Das hatte aber nichts mit einem Anspruch zu tun, sondern das war eine Gewährung. Und das war wirklich der neue Gedanke beim BAföG 1971.
Und die Haltung war auch, also anders als beim Stipendium, das man ja erst kriegt, wenn man eine Leistung schon erbracht hat. Also die generelle Haltung war, ich, der Staat, nehme wahr, du bist benachteiligt und ich gebe dir jetzt erstmal eine Chance. Die Leistung, die musst du dann später bringen, sonst kriegst du halt das BAföG nicht weiter.
Genau, das war der Gedanke dahinter. Und es ist natürlich nicht so, dass man einfach so die Zusage bekam auf 5 Jahre, was so 10 Semester Regelstudienzeit dann eben entsprach, das Geld zu bekommen, sondern man musste natürlich im Laufe des Studiums dann nachweisen, dass man einigermaßen im Zeitplan war, dass man seine Zwischenprüfungen, die es damals noch gab, entsprechend abgeschlossen hat. Aber das war die Grundidee, tatsächlich zu sagen, wir machen diese Tür, diese Bildungstür erst einmal auf. Und wer da reingehen möchte, kann da reingehen, der wird von uns entsprechend vom Staat unterstützt, von der Gesellschaft, muss man sagen. Und das war eben etwas, was Willy Brandt ja im Grunde seit 1969, als er Kanzler wurde, auch immer wieder so formuliert hat und was dann eben in diese BAföG-Einführung 1971 mündete. Und das Spannende ist, dass tatsächlich zu diesem Zeitpunkt damals sich ganz, ganz viele Leute davon auch angesprochen fühlten. Hat natürlich auch damit zu tun, dass das BAföG am Anfang ein Vollzuschuss war. Also man beantragte das, bekam das und dann musste man auch gar nichts zurückbezahlen. Das wurde später geändert, aber am Anfang war das ein unglaublich starker Magnet. Und wenn man mit diesen Menschen spricht, die so zur ersten BAföG-Generation gehörten, dann hört man eben daraus ganz oft diesen Satz, dass sie sagen, ja, ohne das BAföG wäre das für mich überhaupt nicht denkbar gewesen, weil sie aus einem ärmeren Elternhaus kamen, weil es vielleicht kein Verständnis in der Familie auch gab für den Sinn und die Notwendigkeit und den Nutzen von akademischer Bildung, weil die Eltern möglicherweise selber eben keine akademische Bildung hatten. Oft waren es auch Menschen tatsächlich, also es gibt so ein Bild, was damals immer wieder beschworen wurde, das Mädchen vom Lande. Also weit draußen, weit weg von den Städten, und auch die sollten die Chance haben, eben in eine Hochschulstadt zu ziehen, dort sich ein Zimmer nehmen zu können und ausreichend finanziell ausgestattet zu sein, um in dieser Situation sich dann ihrem Studium widmen zu können.
07221-2000 ist die Nummer, unter der Sie uns erreichen können und Ihre Erfahrungen mit uns teilen können. Und das hat getan Herr Günther Humrich aus Ludwigshafen. Guten Abend, Herr Humrich.
Guten Abend.
Sie haben 1971 selbst BAföG bekommen?
Nein, so nicht.
Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Aber ich habe 1974 angefangen zu studieren. Mhm. Und dann bekam ich BAföG. Und das konnte ich dann, als ich schon im Beruf war, in den 80er Jahren zurückzahlen.
Mhm. Also Sie haben das BAföG damals, Sie haben wo studiert und wie lange haben Sie BAföG bezogen?
Das kann ich Ihnen nicht mehr sagen, 3-4 Jahre. Und ich habe 79, ich bin 79 von Mannheim nach Wuppertal.
Ja.
Da bekam ich schon keins mehr. Mhm. Aber in Mannheim hatte ich eine Zeit lang BAföG gehabt. Und das, als ich dann als Journalist bei der Stadt Ludwigshafen angefangen hatte, dann kam die Rückzahlungsforderung und da ich Kinder hatte, konnte ich es dann ein bisschen strecken. Also ich war sehr, sehr zufrieden damit.
Und BAföG hat Ihnen dann tatsächlich das Studium ermöglicht, das sonst nicht möglich gewesen wäre?
Nein, das soweit nicht, aber erleichtert.
Erleichtert. Und die Rückzahlung war für Sie auch eine...
Ja, das war einfach. Ich konnte es ja vom Gehalt abzweigen. Ich war Volontär bei der Stadt Ludwigshafen und konnte das dann abzweigen. Und das ging einfach innerhalb von Monaten, ein Jahr oder zwei habe ich zurückgezahlt.
Herr Himmelrath, das ist doch ein gutes Beispiel.
Ja, das ist ein ganz gutes Beispiel, weil es genau zeigt, wie BAföG wirken kann. Nämlich diese Erleichterung, die Sie ja auch ausgedrückt haben, Herr Humrich. Die Erleichterung darüber, dass man so eine gewisse Sicherheit einfach hat. Ja. Ne? Also es
der
muss
Punkt
nicht
ist der,
unbedingt...
Entschuldigen Sie bitte, Herr Himmelrath.
Ja.
Der Punkt ist doch der. Ich habe auch gejobbt. Ich war immer journalistisch tätig seit meinem 18. Lebensjahr. Ich bin Jahrgang 52. Aber das BAföG gab eine Beruhigung. Hm. Man war nicht mehr allein von den Eltern abhängig, sondern konnte auf eigenen Beinen stehen. Das ist doch sehr viel wert.
Ich finde das auch. Ich finde das ein tolles Beispiel. Andererseits zeigt es aber auch, wie schnell sich das BAföG verändert hat. Denn Sie sagen, Sie sind seit 1974 im Studium gewesen. Da wurde dann tatsächlich dieser Vollzuschuss, den es am Anfang gab. Also man hat ja am Anfang wirklich, musste man nichts zurückzahlen. Und da wurde das dann schon geändert. Und Sie mussten, wenn ich das richtig sehe, glaube ich, damals die Hälfte dann von dem, was Sie bekommen haben, zurückzahlen.
Ja, das war leistbar.
Ja, auch wenn es leistbar ist, ist es natürlich eine Systemänderung und das kann man bis heute sehen. Wir hatten am Anfang im Frühjahr 1972, also als es ein Vollzuschuss war und gerade neu und es wurde wirklich dafür getrommelt, hatten wir eine Förderquote von 46% oder 47% der Studierenden. Also jeder Zweite bekam das. Mittlerweile sind wir weit drunter, jetzt gerade etwa bei 16% und
ja,
dieser
aber.
Hochstand damals wurde nie wieder erreicht.
Aber es gibt das elternunabhängige BAföG. Und das ist doch eine tolle Geschichte.
Auf jeden Fall.
Wenn ich mir vorstelle, meine Kinder brauchten das nicht. Die sind heute 35 und 37. Aber wenn ich mir vorstelle, ich hätte heute ein eigenes Kind und wäre nicht in der Lage, es zu fördern. Und dann gibt es dieses Instrumentarium. Was will ich mehr?
Ich stimme Ihnen absolut zu. Das ist eine richtig gute Erfindung gewesen damals.
Ja, klar.
Ganz herzlich.
Noch eine kurze Bemerkung. 71, das war noch Willy Brandt.
Mhm. Genau, über den hatten wir eben schon ein bisschen gesprochen.
Ich weiß, ich habe ja zugehört.
Genau.
Übrigens, ich bin Stammhörer bei Ihnen.
Das freut uns sehr. Ganz herzlichen Dank, Herr Humrich, dass Sie angerufen haben. Und wir freuen uns über weitere Hörer, die uns anrufen in SWR 2 Tandem. Schlecht gealtert, brauchen wir das BAföG noch? Das ist unsere Frage, unser Thema heute Abend zum 50. Geburtstag des BAföG. Bei mir ist der Bildungs- und Wissenschaftsjournalist Armin Himmelrath. Und wir haben auch eine Hörerin angerufen, hat Frau Rupert aus Baden-Baden. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie haben studiert, bevor es das BAföG gab. Und Sie finden das jammer schade, wenn ich das hier richtig sehe.
Ja, richtig. Also wenn ich Ihnen das erzähle, ich habe 54 in Mainz mein Zahnmedizinstudium begonnen und ich habe während des Studiums 3 Semester verloren, weil ich immer zu arbeiten musste. Ich habe alles Mögliche gearbeitet, was mir übrigens nicht geschadet hat. Aber und vor allem, was noch viel schlimmer war, ich konnte mir nie eine Promotion leisten, was mir auch in meinem Beruf später geschadet hat.
Vielen Dank, Frau Rupert. Herr Himmelrath, wenn Sie das hören, eine Frau, die sich ihr Studium teils selbst finanziert, aber die Promotion nicht angehen kann, weil es eben keine Unterstützung gibt, da ist ja das BAföG dann wirklich eine Erleichterung in solchen Fällen gewesen.
Und auch ja, genau. Wenn ich mir das anhöre, Frau Rupert, also in dieser Zeit, 1954, in diesem Feld als Frau das selbst finanziert hinzubekommen, das ist tatsächlich eine Herausforderung gewesen. Und das war ja auch der Ansatz, warum man dann eben gesagt hat, wir führen das BAföG ein, um genau in solchen Situationen es hinzubekommen, dass Menschen eben, ja, Herr Humrich hat das eben so gesagt, dass man so ein bisschen Sicherheit einfach im Hinterkopf hat. Also man kann natürlich mit dem BAföG nicht reich werden, das ist total klar. Das war 1971 nicht so und das ist auch heute nicht so. Aber es bietet doch eine Art von verlässlicher Sicherheit, wenn man eben weiß, okay, mein eigenes Einkommen und oder das meiner Eltern reicht nicht aus, um entsprechend ein Studium zu finanzieren, dann kann ich eben mit dieser Förderung tatsächlich rechnen. Ich muss nicht jedes Semester das neu beantragen und dann hoffen, dass es kommt, sondern ich muss es beantragen und ich weiß, dass es kommt. Und das ist der große Unterschied und wirklich der qualitative Gewinn. Da hat sich auch bis heute im Grunde nichts dran geändert, denn wir haben immer noch ganz häufig Studierende, die aus einem Umfeld kommen, in dem sie sagen, ja, ich hätte mir das sonst wirklich unwahrscheinlich schwer nur abknapsen müssen, die Studienkosten. Oder ich hätte eben, ja, wie das jetzt Frau Rupert gerade auch gesagt hat, muss dann eben so kalkulieren, dass ich ein, zwei, drei Semester länger brauche, einfach deshalb, weil ich arbeiten muss nebenher. Also diese Frage der Studienfinanzierung, wie bekomme ich das hin, die notwendigen Ausgaben zu decken, die Kosten einzuspielen, ein bisschen was vielleicht noch zur Seite zu legen, dass ich auch mal dann in Semesterferien vielleicht irgendwo noch in Urlaub fahren kann. Das ist ein Problem, das sich tatsächlich von 1954 bis heute nicht verändert hat, aber mit dem BAföG doch zumindest ein starkes Instrument dazugekommen ist, um das zu lösen.
Ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf, Frau Rupert.
Ja, danke sehr.
Schönen
Ihnen
Abend
auch.
Noch.
Ja, Ihnen auch. Danke, wiederhören.
Ja, heutzutage haben wir 3 Millionen Studierende. Wie hoch der Frauenanteil ist, das weiß ich nicht, aber wissen Sie es, Herr Himmelrath?
Ja, mehr als 50%. Also es ist eher mittlerweile eine zwar immer noch sehr starke, aber doch eine Minderheit sind die Studenten tatsächlich. wobei das sich fächerspezifisch dann immer noch aufschlüsselt. Wir haben Fächer, in denen haben wir immer noch einen starken Überhang von männlichen Studenten und wir haben andere Fächer, in denen sich das anders darstellt. Die Zahnmedizin aber ist ein und medizinische Fächer generell sind ein sehr weibliches Fach heute.
Und von diesen 3 Millionen Studierenden, da kriegen nur noch knapp 16% etwas vom BAföG ab, obwohl die finanzielle Not im Jahr 50 nach Beginn des BAföG leider oft groß ist. Viele Studenten stellen mittlerweile nicht mal mehr den Antrag. Und auf der anderen Seite hat Bundesbildungsministerin Anja Karliczek im vergangenen Jahr wieder einmal viele 100 Euro BAföG-Mittel übrig gehabt. Das klingt tatsächlich absurd. Herr Himmelrath, wie konnte diese Situation entstehen?
Also das eine ist, dass das BAföG, man muss es so sagen, in diesen 50 Jahren von der Politik nicht besonders pfleglich behandelt wurde. Wir hatten, ich hatte das eben schon mal ganz am Anfang gesagt, so in der Kohlzeit den sogenannten BAföG-Kahlschlag. Mhm. Da wurde es eben auf ein Volldarlehen umgestellt und damit sinkt natürlich die Attraktivität. Wenn ich das Geld nicht mehr geschenkt bekomme, sondern nur noch leihen kann und muss alles zurückzahlen später. Das ist natürlich eine Hürde, über die muss ich erstmal springen. Dann sind ganz lange nur sehr zögerlich angepasst worden, einmal die BAföG-Fördersätze, also das, was man ausgezahlt bekommt. Mhm. Und auf der anderen Seite das, was angerechnet wird, also die Anrechnungsgrenzen zum Beispiel für das Einkommen der Eltern oder auch für eigenes Geld, was man vielleicht auf einem Bausparvertrag an der Seite liegen hat. Und dadurch, dass diese Grenzen nie wirklich angehoben wurden, auch wie das in anderen Bereichen der Fall war, ist dann eben im Laufe der Zeit die Zahl der BAföG-Empfängerinnen und Empfänger immer weiter gesunken. Jetzt eben 16%. Und Sie haben da einen kleinen Aspekt angesprochen, den ich tatsächlich wirklich erschreckend finde. Wir haben heute eine neue Studie des Deutschen Studentenwerks bekommen, die ist heute veröffentlicht worden. Und da wird gesagt, dass 25% der Studierenden, also wirklich ein Viertel, grundsätzlich Anspruch auf BAföG hätte. Also die leben in finanziellen Bedingungen, Konditionen, in denen sie BAföG bekommen könnten und könnten sich das holen. Aber sie beantragen es nicht. Sie beantragen es nicht, weil sie Angst haben vor der Verschuldung. Und ist dann tatsächlich etwas, was im Grunde das fortschreibt, was wir aus der PISA-Studie kennen, nämlich soziale Ungleichheit im Bildungssystem. Man muss, vielleicht ganz kurz das dazu, man muss heute, wenn man BAföG bekommt, das Geld zurückzahlen, grundsätzlich die Hälfte von dem, was man bekommt, aber das ist gedeckelt bei 10.000 Euro. Also mehr als 10.000 Euro werden es auf gar keinen Fall. Und trotzdem ist diese Summe von 10.000 Euro für viele Menschen immer noch so hoch, dass sie sagen, puh, ob ich mir das jetzt antue, 10.000 Euro Schulden anzuhäufen, mit denen ich dann ins Berufsleben starte, in ein paar Jahren nach meinem Studium, da zucken sie zurück und beantragen es nicht. Und das ist tatsächlich ein in meinen Augen wirklich erschreckender Punkt, denn da wird entweder das BAföG nicht richtig kommuniziert oder wir haben es wirklich mit einer mit einer Einschätzung von Hochschulbildung zu tun, die sich ja weit dann von der Realität entfernt bewegt. Denn wenn man sich das realistisch anschaut, dann sorgt natürlich in aller Regel ein Hochschulstudium für eine deutlich geringere Gefahr von Arbeitslosigkeit. Ein Studium sorgt für mehr Einkommen im Leben. Also das ist etwas, was sich lohnt. Und vielleicht diese letzte Rechnung noch. Ja. Wenn man BAföG voll bekommt, also den Höchstsatz von 861 Euro über, sagen wir mal, 10 Semester, also 5 Jahre durchgängig, dann bekommt man über 40.000 Euro Unterstützungsleistung in dieser Zeit, muss aber nur 10.000 zurückzahlen. Das ist einfach, man kann das auch so plump sagen, ein richtig gutes Geschäft, was sich viele Leute da entgehen lassen.
Also bei allem Mangel ist es doch noch ein grundsätzlich wirksames und auf jeden Fall hilfreiches Mittel, aber es scheint auch ein Beratungsdefizit offensichtlich zu geben.
Ein Beratungsdefizit und natürlich ein Nachbesserungsdefizit, denn wenn man sich anschaut, was an BAföG ausbezahlt wird, haben wir einfach auch eine Situation, da deckt das nicht die realen Kosten, die man in vielen Städten zum Studieren hat. Nehmen wir nur ein Beispiel, 325 Euro Wohnpauschale sind da drin.
Ja.
Für 325 Euro muss man schon sehr, sehr weit in die Provinz hinausfahren und möglicherweise da dann noch ein Studierendenwohnheim finden, um überhaupt ein Zimmer zu bekommen. Ich selber bin ja hier in Köln und da lachen die Leute drüber, wenn man sagt, ich hätte gern für 325 Euro ein Zimmer. Selbst einfache WG-Zimmer, eher dunkel, sind da schnell bei 500, 550, 600 Euro.
Und wir haben wieder einen Hörer, der uns angerufen hat unter 0722 1 2000, oder eine Hörerin ist es, sehe ich gerade. Ulrike Sämann aus Plochingen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was für Erfahrungen haben Sie mit BAföG gemacht?
Eigentlich recht viel. Zunächst habe ich selber mal BAföG bekommen, schon zu Schulzeiten. Also ich war 1974 in der 11. Klasse und es gab ja mal eine Zeit lang auch Schüler-BAföG für jeden Gymnasiasten. Mhm. Sodass ich da schon von der 11. bis zur 13. selbst bekommen habe. Ich bin die dritte von drei Kindern. Mein Vater ich komme nicht aus reichem Elternhaus, so war das wirklich schon eine tolle Möglichkeit. Und nach dem Studium habe ich selbst auch BAföG bekommen und ich weiß, dass mein Vater immer sehr bedauert hat, dass er selber nicht studieren konnte, weil er sagte mir immer, es war unvorstellbar, dass ich aus dem Arbeiterhaushalt überhaupt, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich studieren hätte können.
Vor BAföG.
Und ich habe dann eben das BAföG selbst bekommen, habe dann, man kann auch sagen, das System, wie Ihr Gesprächspartner auch sagte, gut ausgenutzt, insofern, als dann die Zeit kam, als ich die Hälfte hätte zurückzahlen sollen, habe ich nacheinander meine 4 Söhne bekommen und jedes Mal, wenn dann wieder anstand, sie müssen jetzt was zurückzahlen, dann konnte man so einreichen, dass man gerade am Kindererziehen ist und dann ist es nicht aufgeschoben, sondern ein Teil immer aufgehoben worden. Natürlich habe ich nicht deshalb die Kinder bekommen, aber ich meine, und meine Söhne, die haben dann alle auch studiert und es war so, dass sie zeitweise alle 4 studiert haben und es wäre also wirklich, ich weiß nicht, wie wir das hätten stemmen sollen als Eltern, und insofern habe ich wirklich gute Erfahrungen. Von meinen Kindern hat einer jetzt schon alles zurückgezahlt, und wenn man dann auf einmal zurückzahlt, bekommt man ja auch muss man ja weniger zurückzahlen. 2 zahlen jetzt noch nach und nach zurück, und der Jüngste, der hat jetzt gerade aufgehört, BAföG zu bekommen. Und der ist übrigens einer, wo in der Provinz studiert, in Bayreuth, und dem hat tatsächlich diese Wohnpauschale gereicht, aber den anderen wahrlich nicht für ein Zimmer. Also das muss man schon sagen, ja. Okay.
Vielen Dank, Frau Sämann. Herr Himmelrath, was sagen Sie zu Frau Sämanns Erfahrungen?
Ja, finde ich eine tolle Geschichte, wenn das so über Generationen im Grunde erkennbar ist, wie dieses Instrument BAföG tatsächlich auch hilft, in der Familie andere Wege zu gehen, die sonst nicht möglich gewesen wären. Und ein bisschen macht einem das natürlich auch traurig zu hören, wenn Sie sagen, Frau Sämann, dass Ihr Vater eigentlich gerne selber studiert hätte. Genau. Und da im Grunde eine verpasste Chance für ihn lag, die er dann auch lange gesehen hat. Umso toller, dass es dann bei Ihnen gelungen ist und erst recht auch bei Ihren Kindern. Ja. Und dass niemand natürlich wegen BAföG-Rückzahlungsaufschub Kinder bekommt, ich glaube, das ist auch klar. aber es ist natürlich ein schöner Nebeneffekt. Das ist das Tolle an dieser Leistung, dass Sie tatsächlich eben auch in der Rückzahlung, selbst wenn man eben 10.000 Euro zurückzahlt, auch das ist handelbar und es wird eben bei Bedarf gestreckt. Man muss auch ein gewisses Mindesteinkommen haben. Und wie Sie richtigerweise sagten, wenn man eben alles auf einen Schlag zurückzahlt, dann wird auch noch was erlassen. Mhm. Also da sind schon relativ viele Instrumente drin, die das eigentlich attraktiv machen. Das Grundproblem eben, dass die Einkommensgrenzen immer weiter abgesenkt wurden oder nicht mit erhöht wurden, sodass also die Gruppe derer, die grundsätzlich Anspruch hätte, dann mittlerweile doch deutlich sehr geschrumpft ist.
Ja, wenn ich noch mal sagen darf, ich glaube auch, ein Grund ist nicht nur, dass die Angst haben vor den 10.000 Euro zurückzahlen. Ich habe das öfters gehört von Freundinnen und Freunden von meinen Kindern, diesen Antrag zu stellen, das ist wirklich, wirklich sehr viel Arbeit, bis man wirklich den letzten Nachweis zusammen hat. Und ich glaube, da scheitert es bei manchen auch. Natürlich haben die eine gewisse Bildung, wenn sie anfangen zu studieren. Ja. Aber es ist wirklich richtig aufwendig. Und es geht jedes Jahr von vorne los. Das ist
wirklich. Man muss sich durchfuchsen. Andererseits gibt es natürlich überall, also das wird ja vor Ort von den Studierendenwerken an den Hochschulen gemacht. Da gibt es überall auch eine BAföG-Beratung, die dann auch nochmal mit einem da drüber gucken. Und die sind eigentlich nicht dafür bekannt, dass sie jetzt abschrecken wollen, sondern sie unterstützen wirklich. Von daher wäre das vielleicht ein Weg. Aber Sie haben natürlich recht, also dieser Vorwurf, dass es sehr bürokratisch ist, das Verfahren, der kommt immer wieder. Mhm. Und das stimmt möglicherweise, aber man sollte dann eben im Hinterkopf haben, okay, selbst wenn ich da 200 Euro pro Monat geschenkt bekomme, dann lohnen sich die paar Stunden, die ich da reinstecke, einmal im Jahr immer noch.
Herzlichen Dank, Frau Sämann. Gerne. Und weiterhin viel Erfolg für Ihre Kinder auf Ihrem Studienweg. Ja,
danke.
Schönen Abend noch. Ja,
danke, wiederhören.
Ja, Herr Himmelrath, das war, die Bürokratie ist jetzt gerade angesprochen worden und ich wollte noch fragen, die Digitalisierung ist ja, Sie lachen,
ich lache
genau. Die Beantragung könnte ja einfacher sein, wenn das digital möglich wäre, aber da ist, ich glaube, Kinderschuhe ist noch zu viel gesagt.
Ja, also doch, Kinderschuhe sind es mittlerweile. Mhm. Das System bewegt sich dahin. Aber ich lache deshalb, weil das tatsächlich eine Debatte ist, die wir natürlich schon länger haben, rund ums BAföG. Es gibt einzelne Bundesländer, die dann zum Teil schon digitale Antragsverfahren eingerichtet hatten. Es gab auch bizarre Situationen. Man konnte den Antrag digital einreichen, musste ihn dann aber ausdrucken und per Post hinschicken. Also solche Dinge. Das verbessert sich gerade so langsam. Das ist im Moment tatsächlich auch im Fokus des Bundesbildungsministeriums und des Deutschen Studentenwerks, die das ja gemeinsam abwickeln. Was da ganz interessant ist, wir hatten ja ein anderes Instrument, was jetzt in den im vergangenen guten Jahr seit Juni 2020 ausgezahlt wurde, nämlich die Nothilfe für Studierende in Corona. Und interessanterweise hat es da dann doch geklappt, über ein zentrales Portal die Anträge einzusammeln, sie an die jeweiligen Studentenwerke in den Ländern weiterzugeben, dort prüfen zu lassen, von dort den Bescheid zu bekommen und da dann auch das Geld auszuzahlen. Also der Staat hat schon bewiesen, dass er das eigentlich kann. Und umso ärgerlicher ist es tatsächlich, dass das beim BAföG immer noch so vor sich hin ruckelt und man sich für jeden halben Schritt in Richtung Digitalisierung heftig selber auf die Schulter klopft. Ich glaube, letzte Woche gab es zuletzt eine Pressemitteilung des Bundesbildungsministeriums und von Frau Karliczek dazu, dass jetzt zumindest die Antragstellung in allen Ländern digital möglich sei. Aber das ist natürlich ein Witz, muss man sagen.
Schlecht gealtert, brauchen wir das BAföG noch, fragen wir heute in SWR 2 Tandem. Der Bildungsjournalist Armin Himmelrath ist mein Gast. Ich möchte nochmal auf die Frage der Elternabhängigkeit zu sprechen kommen. Das klingt ja auf den ersten Blick gerecht. Wer wohlhabende Eltern hat, der soll von denen versorgt werden, Dafür ist der Staat nicht zuständig. Das stellt aber vor allem die vor Probleme, die keine Standardbiografie und keinen Standardlebenslauf haben, sage ich jetzt mal so, sondern die zum Beispiel Eltern haben, die nicht unterstützen, die Belege nicht beibringen. Elternteile, zu denen es keinen Kontakt gibt, die müssen erst mal gesucht, aufgesucht und vielleicht sogar verklagt werden. Das ist eine Last, klar, aber Herr Himmelrath, wir kommen damit ja auch zu einer ganz grundsätzlichen Frage. Also wäre es im Sinne der Selbstbestimmung und Eigenverantwortung von jungen Menschen nicht besser, wenn man den Bildungsweg konsequent sozusagen vom elterlichen Kontext löst?
Ja, diese Idee gibt es tatsächlich schon länger. Die wurde zum ersten Mal so richtig ausgiebig in den 90er Jahren diskutiert. Und da wurde gesagt, wir müssen eigentlich mal darüber nachdenken, ob wir das tatsächlich entkoppeln. Also BAföG-Bezug, Studienfinanzierungsbeihilfe vom Staat, das Anrecht darauf und das, was die Eltern so machen. Und ich glaube, Sie haben mit diesem Hinweis auf eine mögliche Klage, die man dann gegen seine eigenen Eltern führen muss, auf Unterhalt oder auf Herausgabe bestimmter Dokumente, das Worst-Case-Szenario beschrieben. Und das ist natürlich nicht förderlich für ein Studium, vielleicht auch noch unter Zeitdruck, wenn man dann zwischendurch auch noch einen Unterhaltsprozess gegen seine eigenen Eltern führen muss. Deshalb also tatsächlich zum ersten Mal in den 90er Jahren und jetzt wieder ganz aktuell in der Diskussion, ob man das nicht umstellen sollte. Und da kommen natürlich verschiedene Überlegungen zusammen. Man könnte einerseits sagen, okay, uns ist es in der Gesellschaft so wichtig, dass wir hochqualifizierte Menschen haben, die wir auch ausbilden, dass wir denen das im Grunde mit so einer Grundabsicherung erstmal bezahlen. Also, dass die ein bisschen was bekommen, um damit eben erstmal so eine ganz basale Sicherheit zu haben, dass das finanziell mit dem Studium hinkommt. Eine zweite Überlegung, die da natürlich dann sofort mit reinspielt, es gibt ja auch andere Familienleistungen oder Leistungen für Eltern mit Kindern, zum Beispiel das Kindergeld, was ja im Studium bis zum 25. Lebensjahr und möglicherweise noch über einen Dienst dann darüber hinaus bezahlt wird. Auch da könnte man sagen, okay, warum packen wir nicht das, was an Kindergeld sowieso an die Eltern geht von Studierenden, warum packen wir das nicht in einen Topf rein, der dann direkt an die Studierenden ausgeschüttet wird? Also diese Überlegungen gibt es, aber das ist natürlich immer ein großer Umbau und dann kommt ganz schnell das Gegenargument, dass man sagt, Mensch, wer studiert, der hat hinterher sowieso ein erwartungsgemäß höheres Einkommen, den müssen wir doch auch nicht noch den Hintern pampern mit finanziellen Möglichkeiten rauf und runter während des Studiums. Das ist sozusagen das Standard-Gegenargument, was dann immer kommt, aber da muss sich die Gesellschaft einfach überlegen, wo wollen wir hin und wie wichtig sind uns eben auch diese gut qualifizierten, gut ausgebildeten dann Studienabsolventinnen.
Gucken wir mal zusammen über den Tellerrand. Wie machen es eigentlich die anderen? In unserem Nachbarland Dänemark zum Beispiel, da kriegt ja jeder und jede Studierende unabhängig von den Eltern Unterstützung und zwar auch nicht wenig. Wie sieht das da aus und wird das als gerecht empfunden?
Ja, das wird als gerecht empfunden, weil man sagt, das ist tatsächlich etwas, was die Leute ja lernen und dann hinterher wieder in den Arbeitsmarkt einspeisen und letztlich auch über Steuern ja wieder mit zurückzahlen. Denn wer gut verdient später, zahlt auch mehr Steuern. Das heißt, tatsächlich ist diese Investition in ein Bildungsgeld für Studierende ist eins, was dem Staat letztlich einen Gewinn sogar bringt auf lange Sicht. Das ist dann so, dass man das eben bekommt. Da kann man so, glaube ich, in der Grundfassung mehr schlecht als recht von Leben. Aber das Interessante, auch da gibt es natürlich eine soziale Klausel gewissermaßen, eine Bedürfnisklausel. Wer also entsprechend bedürftig ist, der kann das dann noch aufstocken. Und das ist im Grunde so ein bisschen dieses Modell, was im Moment unter anderem vom Deutschen Studentenwerk auch als Drei-Körbe-Modell vorgesehen ist, dass man sagt, oh, okay, der erste Korb, da kommen erstmal alle Sozialleistungen rein, die sowieso an Familien mit Kindern gehören. Das verteilen wir dann. Der zweite ist dann eben ein paar 100 Euro Grundgehalt oder Grundzuschuss, den man als Studierende oder Studierender bekommt. Und das dritte wäre eben der Korb, der dann noch für die da ist, die tatsächlich gar keine Möglichkeit haben, sich was dazu zu verdienen, die gar keine finanziellen Mittel vom Elternhaus oder von der Familie mitbringen. Und das wäre dann eine wirklich ganz andere Variante, die sich sehr stark am dänischen Modell orientieren würde.
Wenn wir uns jetzt, also das war jetzt die Forderung des Studentenwerks, wenn ich sie richtig verstanden habe.
Ja, es gibt das auch aus den politischen Parteien so ein bisschen, also unter anderem bei den Grünen und der FDP wird das diskutiert und das ist ja im Hinblick auf mögliche neue Koalitionen oder eine mögliche neue Koalition vielleicht sogar ein Punkt, an dem sie sich sehr schnell einigen könnten, denn beide Parteien sagen, wie übrigens die allermeisten anderen Parteien auch, aber gerade die beiden sagen, wir müssen da wirklich schnell ran und auch substanziell was ändern.
Ja, und welche dieser Reformen, Vorschläge, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, welche halten Sie zeitnah auch wirklich für realistisch? Also die sitzen ja jetzt zusammen demnächst.
Ich glaube, der eine Punkt ist der, dass allen Beteiligten klar ist, dass das BAföG in seiner jetzigen Höhe eigentlich für den Lebensunterhalt nicht ausreicht. Da gibt es verschiedene Studien zu, unter anderem vom Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie in Berlin, aber auch von anderen, die sagen, na, dass selbst diese 861 Euro, wenn ich in München, in Berlin, in Stuttgart studiere oder auch Karlsruhe, Tübingen, Heidelberg, alles teure Orte, da kommt man irgendwie mit durch, aber ein richtig gutes, abgesichertes Leben, in dem ich mir keine Sorgen machen muss, da brauche ich schon noch 200 Euro mehr. Und das ist so der Mittelwert, wo man sagt, also ja, um die 1000 Euro, ein bisschen mehr bräuchte man eigentlich zum Studieren in Deutschland. Also die Erhöhung der Fördersumme, das wäre sozusagen das, was am schnellsten umsetzbar ist. Und tatsächlich, Sie haben es ja vorhin auch mal angesprochen, sind im vorvergangenen Jahr, ich glaube, 900 Millionen Euro im Bundesbildungsministerium liegen geblieben.
2019, ja.
Genau, die nicht ausgezahlt wurden, also die eigentlich eingeplant waren für BAföG und die nicht abgerufen wurden, weil es zu wenig Anträge gab. Also das Geld wäre da, man könnte damit arbeiten. Das wäre sicher das, was kurzfristig schnell umsetzbar ist. Etwas langfristiger und etwas schwieriger wird es dann, wenn man eben drauf guckt, dass man sagt, wir müssen das umbauen und wir müssen vielleicht tatsächlich zu einem solchen Modell kommen, in dem das Studium erstmal grundsätzlich verbunden ist mit, ich sage jetzt mal irgendeine Hausnummer, 200 Euro, die man erstmal bekommt pro Monat oder auch 300. Und dann darüber hinaus könnte man noch Kindergeld anrechnen, bei Bedürftigkeit entsprechend. Aber da braucht man natürlich relativ lange, um so ein komplett neu aufgesetztes System auch zu entwickeln. Obwohl die Ideen gibt es, da muss man dann gucken, wie wichtig das den Koalitionspartnern ist tatsächlich.
Wir hoffen zum 50. Geburtstag des BAföG, dass gute Lösungen bald gefunden werden, damit die Studenten das Geld, die Studenten, die es brauchen, dann auch bald auf ihrem Konto haben. Schlecht gealtert, brauchen wir das BAföG noch? Das war unser Thema in SWR 2 Tandem. Ganz herzlichen Dank an unseren Gast, den Bildungsjournalisten Armin Himmelrath.
Ich danke Ihnen.
Danke auch an alle Hörerinnen und Hörer, die angerufen haben, auch ganz besonders an die, die nicht durchgekommen sind. Die Redaktion der Sendung hatte Nadja Odeh, Technik Alex Kote. Ich bin Martina Kögel. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend.